Uns beschäftigen Tiny-Häuser. Das ist dieser Traum vor allen Dingen von Single-Städtern in einem kleinen Häuschen, draußen im Grünen natürlich zu wohnen. Aber wie nachhaltig ist dieser Traum? Wie viel Quadratmeter Wohnraum pro Person in Deutschland wären denn noch vertretbar aus ökologischer Sicht? Das wollte ich vor der Sendung von Monika Meyer vom Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt wissen.
Wenn ich zunächst auf die Wohnflächenzahl eingehe, ich habe mir mal eine Tabelle herangeholt, 1950 hatte eine Person 14 Quadratmeter pro Kopf und wir sind jetzt ungefähr bei 50 Quadratmetern. Also das hat sich enorm gesteigert. Tiny Houses rechnen in Deutschland ungefähr mit einer Wohnfläche von 15 bis 45 Quadratmeter durchaus. Insofern ist es natürlich schon der richtige Weg, seinen Wohnflächenkonsum zu reduzieren. Zuweilen leben ja auch Leute zu zweit in Tiny Houses. Das heißt, es ist auch durchaus möglich, kleinere Wohneinheiten zu bewohnen. Und ich denke, wenn wir in die Wohnzeitschriften gucken beispielsweise, es wird schon die kleine Wohnung gefeiert. Also da gibt es für mich einen Bewusstseinswandel. Zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawirkung. Da hat das Tiny House nicht ganz so gute Bilanzen, weil einfach der zu beheizende Raum bei einem freistehenden Tiny House, und das ist ja das, was die meisten Leute sich vorstellen, die Hüllfläche ist sehr groß. Also man hat es ja fast nur mit Außenwänden zu tun, man hat es nur mit Außenwänden zu tun, man hat das Dach, man hat in der Regel keinen Keller, man hat nur die Bodenplatte, man hat die Außenwände. Also sozusagen das bewohnte Volumen zur Hüllfläche hat ein sehr ungünstiges Verhältnis. Das ist beispielsweise in Mehrfamilienhäusern, Wohnungen, Geschosswohnungsbau sehr viel günstiger. Das nächste, was dazu kommt.
Darf ich mal kurz dazwischen?
Ja.
Sie sprechen jetzt vom Energieverlust über Außenwände und Dach.
Genau.
Ne? Wie Sie gesagt haben, solche Tiny Häuser stehen in der Regel alleine. Die müsste man dann eigentlich dämmen wie so ein Passivhaus, oder? Damit das wirklich energetisch auf der guten Seite enden würde.
Ja, theoretisch könnte man das, nur beim Passivhaus reden wir von ungefähr 30 bis 40 Zentimeter Dämmung.
Und die fallen dann weg von der Wohnfläche,
wo es eh schon so wenig ist. Genau, also entweder das Haus wird größer, wenn ich sozusagen den Innenraum gleich behalte, oder es fällt weg. Und wenn man das sozusagen mal von Seite zu Seite rechnet, dann reden wir ungefähr über einen Meter weniger Ausdehnung für den Innenraum, wenn man die Außenhaut nicht vergrößert. Also das ist schon, es ist möglich. Es ist auch möglich, wenn man sehr effiziente Heizung hat, Luftwärmepumpe beispielsweise, Solaranlage auf dem Dach, dass da natürlich die CO2-Emissionen sehr viel geringer gehalten werden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Tiny House per se energetisch schlecht ist, aber es ist einfach zu bedenken, dass man da einen größeren Aufwand treiben muss, weil das Verhältnis von Kubatur und Wohnfläche einfach schlechter ist als im Mehrfamilienhaus.
Wenn man von Tiny-Häusern redet, dann hat man den Eindruck, dass wirklich viele Menschen das als Traum des Wohnens auch betrachten, ein Häuschen im Grünen, ne? Aber halt in Mini-Form. Ist es vielleicht nicht aber doch ein Traum, den sich nur ganz wenige theoretisch auch leisten können, gerade weil wir jetzt vom Dämmen gesprochen haben, dass man ja dann noch zusätzlich drauflegen müsste?
Ich denke mal, die Kosten belaufen sich auf relativ hohe Zahlen, weil so ein Tiny House, so landesüblich, handelsüblich, sind wir da so bei ungefähr 30.000 Euro. Dazu braucht man noch das ganze Genehmigungsverfahren. Da unterliegt das Tiny House in ganz normalen Baugenehmigungen nach dem Baugesetzbuch und den Landesbauordnungen. Und natürlich, es ist ein Grundstück nötig, auf dem das zu realisieren ist. Und es ist nötig, dass dieses Grundstück auch eine Erschließung hat mit Wasser, Abwasser, Strom, möglicherweise auch Heizmitteln. Gut, über Gas reden wir jetzt mal lieber nicht. Also das kann sich dann schon auf einen durchaus sechsstelligen Bereich, je nachdem, wo und wie man das machen möchte, belaufen. Es gibt einige Leute, die haben so Bauwägen. Das ist dann eher die Campingplatz-Variante. Da muss man natürlich auch einen entsprechenden Stellplatz finden. Also man kann es auch relativ niedrigpreisig halten, aber muss dann natürlich Abstriche eingehen, was auch den Wohnkomfort angeht.
Ist nicht angesichts von Nachhaltigkeit und steigendem Flächenverbrauch natürlich auch in Deutschland die Wohnform der Zukunft eher, dass man sich Wohnraum mit mehreren Menschen teilt, anstatt dass man ein eigenes Häuschen hat? Oder anders gefragt, müssen wir uns von diesem Traum vom Eigenheim, egal wie groß, vom eigenen Häuschen verabschieden?
Wenn ich den Flächenverbrauch und den Energieverbrauch und den Materialverbrauch im Gebäudebereich betrachte, ist das durchaus so. Weil wir hatten schon vor Jahrzehnten das Fläche, also sozusagen hat die Bundesregierung das Ziel ausgegeben, nur noch 30 Hektar pro Tag für Gebäude und Verkehr zu versiegeln. Wir liegen immer noch bei um die 100. Es ist schon etwas passiert, aber noch nicht genug. Dazu tragen auch Einfamilienhaussiedlungen bei und schlussendlich ist ein Tiny House ja nichts anderes. Das nächste ist, dass wir in einer mobiler werdenden Gesellschaft leben, meiner Ansicht nach, so dass möglicherweise das Thema Wohnen im Geschosswohnungsbau, also in der Wohnung, attraktiver wird. Da gibt es auch durchaus Modelle, die sehr flächensparend sind, die sagen, die Wohnung, die jede Person oder Familie für sich bewohnt, ist nicht sehr groß. Aber im Haus gibt es Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftseinrichtungen, die man dazu nehmen kann. Beispielsweise Gästezimmer, beispielsweise große Räume, wo man dann auch mal einen größeren Geburtstag feiern kann oder etwas in der Art Waschkeller etc. pp. Also das nimmt im Moment im Wohnungsbau große Fahrt auf, weil es ja auch ein Kostenfaktor ist.
Jetzt sind Sie keine Soziologin. Es gibt diverse Ideen und Projekte, was dieses Zusammenwohnen betrifft, wo man sich gewisse Nutzräume teilt. Aber wir berichten auch häufig darüber. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn es ans Zwischenmenschliche geht, dann hakt es da meistens. Und das ist dann auch oft der Grund, warum die Leute sagen, nee, funktioniert eigentlich nicht so.
Also wir haben bei uns im Institut einige Soziologen und wir haben jetzt auch gerade Wohngruppen untersucht. Das ist, in Darmstadt ist das ein sehr großer Trend. In Hessen werden auf sehr vielen neu erschlossenen Bauflächen Grundstücke nur für Wohngruppen ausgewiesen. Also hier nimmt das schon zu. In der Tat gibt es da auch gewisse Friktionen in der Gruppe, aber meistens ist es so, dass sie sich schon vorab zusammenfinden und sozusagen sich ein bisschen auf Lebensstil und Anschauung abchecken. Das kann man durchaus beobachten. Es sind ja nicht einfach zusammengewürfelte Leute, sondern diese Gruppe findet sich in sehr elaborierten Auswahlprozessen. Also zwei Freundinnen von mir sind in sowas gezogen. Das fand ich schon interessant.
Sagt Monika Meyer vom Institut Wohnen und Umwelt. Frau Meyer, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen und noch einen schönen Tag.